Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
In unserem heutigen Podcast geht es um die Operette Der Zarewitsch von Franz Lehár. Mein Name ist Susanne Bieler, ich bin Musikdramaturgin am Tiroler Landestheater und mein Gesprächspartner heute ist in doppelter Funktion beim Zarewitsch tätig. Er ist nämlich zugleich der Regisseur und der Kostümbildner der Produktion. Herzlich willkommen, Sebastian Ritschel.
Hallihallo, ich freue mich, da zu sein.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Du inszenierst eine Operette. Die Gattungsbezeichnung lässt uns ja gleich assoziieren, dass es heiter ist, dass es um gute Laune geht, um beschwingte Musik. Aber beim Zarewitsch trifft das nur teilweise zu, denn es ist eine Operette ohne Happy End. In St. Petersburg verschließt sich der zurückhaltende Zarewitsch Aljoscha vor den Verpflichtungen des Zarenhofs und scheut die Nähe zu Frauen. Dies veranlasst den Ministerpräsidenten Aljoscha, eine Geliebte zu beschaffen, die ihn auf eine Ehe und auf die spätere Thronfolge vorbereiten soll. Als Tänzer verkleidet tritt das Ballettmädchen Sonja vor den Zarewitsch, der die Täuschung natürlich schnell erkennt. Gemeinsam beschließen sie, eine Affäre vor den Hofleuten vorzutäuschen. Aus der vermeintlichen Kameradschaft entwickelt sich jedoch allmählich eine echte Liebe. Aber gegen die harte Realität hat sie keine Chance. Als sein Vater stirbt, ist der Zarewitsch gezwungen, den ihm vorbestimmten Weg einzuschlagen. Und da ist für Sonja kein Platz mehr. Ja, Sebastian, eine eher traurige Geschichte, die du sicher schon kanntest, bevor man dir das Stück angeboten hat. Was war denn dein erster Gedanke, als das Tiroler Landestheater auf dich zukam?
Erstmal eine große Freude, weil ich das Tiroler Landestheater aus verschiedenen Kontexten kenne und immer wenn man einen Anruf kriegt und Interesse an einer Arbeit bekundet wird, ist das für mich persönlich ein großes Geschenk. Beim Stück Zarewitsch habe ich erst gedacht, oh, wow, 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 das ist keine leichte Aufgabe. Selbstverständlich kennt man das Stück, man kennt die Highlights, es steht ein Soldat am Wolgastrand. Aber es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich kenne das Stück und die Geschichte des Stückes in- und auswendig. Also haben wir uns da reingegraben und mal geschaut, was gibt es denn? Und sind sehr schnell zu dem Schluss gekommen, oh, das, was man so landläufig als den Zarewitsch kennt, in Anführungsstrichen bitte, stimmt so gar nicht. Also es ist sehr viel Kitsch und sehr viel Rührigkeit drumherum, die in dem Stück eigentlich gar nicht so drinstecken. Und dann haben wir das große Glück, sehr gut bekannt und fast befreundet zu sein mit Stefan Kopf, dem Leiter des Verlags Musik und Bühne, der die Rechte auch in Österreich für Franz Lehár vertritt und sind so auf den Gedanken gekommen, es gibt doch noch die Urfassung, die seit 36 nicht mehr gespielt worden ist. Lass uns die doch mal anschauen. Und dann freue ich mich einfach, dass wir beide uns auf diesem Weg kennengelernt haben und mit Ronny Scholz und Stefan Kopf dann gemeinsam diese Urfassung erkundet haben und für gut befunden haben, sie auf den Spielplan des Tiroler Landestheater zu setzen. Johannes Reitmeier, dein Intendant, war sofort Feuer und Flamme. Und ja, wir sind auf die Reise gegangen und haben ganz erstaunliche Dinge dort festgestellt, nämlich, dass es viel happigere Musik gibt und viele spannende Momente, die im Verlaufe der Geschichte dieser Operette immer weiter ausgemerzt worden sind, bis sie fast eine Oper wurde. Und wir entstauben und wir beoperetten dieses Stück jetzt nun wieder und da freue ich mich sehr drauf.
Sind das wirklich sehr große Unterschiede zwischen der einen und der anderen Fassung? Also auch komplette andere Musiknummern, komplette andere Instrumentierung? Oder ist sogar die Handlung anders?
Die Handlung ist nicht anders. Also das Textbuch ist 1:1 vorhanden und da gibt es keine großen Unterschiede. Aber wir haben diverse Sonderinstrumente in einzelnen Nummern. Und wenn man weiß, dass mal Saxophone geplant waren und der Charakter des Buffo-Paars jetzt ganz speziell Ivan und Mascha anders aufgebaut war durch eine große andere Nummer, täglich frische heiße Liebe. Das ist eine tolle Tanznummer. Da spürt man den Geist der 20er Jahre und da ist plötzlich ganz wenig Opernseligkeit da, sondern Lebensfreude und pure Erotik. Und wenn man weiß, wie das Stück einmal gebaut war und es jetzt so wiederentdeckt, dann bekommt natürlich der Charakter einen bisschen anderen, wenn man nicht nur in der Dramatik zu Hause ist, wenn man nicht nur in der großen Pathetik schöpft.
Aber die ist schon auch vorhanden.
Aber oder? Selbstverständlich ist die da.
Mit wem leidest du denn eigentlich mehr mit dem Zarewitsch oder mit der Sonja?
Ehrlich gesagt leide ich gar nicht, sondern ich erfreue mich an der Entwicklung. Und das war mir persönlich auch als Regisseur sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur eine Stereotype, einen depressiven Zarensohn auf die Bühne stellen, sondern dass wir einfach verständlich machen, warum diese Figur so ist, wie sie ist, warum dieser Charakter eine Entwicklung nimmt. Und da haben wir mit Florian Stern einfach einen tollen Sängerdarsteller auf der Bühne, der diese Prozesse vor allen Dingen zeigen kann und auch Lust hat, sich zu entdecken und diese Figur lebendig zu machen. Und Sonja Susanne Langenbein ist eine klasse Frau, die also nicht nur über eine hervorragende Stimme verfügt und tollen Dialog sprechen kann. Nein, sie ist sogar eine herausragende Tänzerin und sie wird mit unseren Tscherkessen mittanzen und diese Figur der Sonja lebendig machen, sodass es auch ein wenig glaubhaft ist, dass der Zarewitsch diese Person, ich vermeide jetzt bewusst die Geschlechtlichkeit, diese Person interessant findet und kennenlernt. Will.
Am Anfang wird ja immer beschrieben, dass der Zarewitsch mit Frauen nichts anfangen kann und das hat viele Regisseure dazu gebracht, es so zu interpretieren, dass er homosexuell ist. Ist das für dich auch ein Thema in dem Stück?
Für uns, glaube ich, ist vielmehr ein Thema, warum er andere Menschen nicht an sich heranlässt. Natürlich ist es sehr einfach zu sagen, er ist homosexuell, er ist schwul, ihn interessieren Frauen nicht, aber ist es nicht viel, viel interessanter herauszufinden, warum das so ist, unter welchem Druck steht der Zarewitsch? Ein ganzes Volk weiß, was er tun muss. Er weiß, was ein ganzes Volk von ihm erwartet. Und ich glaube, diesen Druck können wir uns alle nicht vorstellen, wenn wir das wirklich ernst nehmen, was da auf dem Papier und in den Noten steht. Und man ist, glaube ich, schon sehr, sehr einsam in so einer Position. Man kann nicht tun und lassen, was man will. Man kann nicht gut finden, was man möchte. Man muss Erwartungen entsprechen. Vielleicht liebt er Männer, aber das ist für unsere Arbeit, für meine Arbeit jetzt gerade irrelevant. Er hat niemanden, den er vertraut. Und plötzlich steht da also diese Sonja. Wir zeigen, dass er selbstverständlich weiß, dass sie eine Frau ist, dass er diese Intrige durchschaut. Und das Interessante ist aber, dass diese Sonja es schafft, die Aufmerksamkeit von ihm zu erregen und dass diese Sonja es schafft, sein Interesse zu wecken und sich ihm entgegenzustellen, und zwar unabhängig von seiner Position, sondern ihm einfach als Mensch gegenübertritt und sagt, bitte schick mich nicht fort, ich muss sonst leiden. Und die beiden schmieden dann einen Plan. Nein, das stimmt nicht. Sonja schmiedet einen Plan und er stimmt ihm zu. Und das ist, finde ich, phänomenal, wie unsere beiden Protagonisten diesen Plan lebendig werden lassen und mit welcher Freude und sie das spielen und man vor allen Dingen die Dinge auch sehen kann. Und das ist für mich als Regisseur ein riesengroßes Geschenk, dass auch plötzlich die Pathetik einen Sinn hat. Dass, wenn wir sehen, dass aus einer Verzweiflung er, es steht ein Soldat am Wolgastrand, singt, hin zum Finale 1, am Ende vom Finale 1, wir einfach merken, diese Figur hat sich gewandelt. Und das ist nicht nur eine Schablone, die auf der Bühne herumläuft, sondern tatsächlich ein Mensch aus Fleisch und Blut.
Wie siehst du denn die Beziehung zwischen den beiden? Ist das wirklich Liebe, die da entsteht? Oder sind sie einfach beide einsam und brauchen sich und dadurch entsteht eine Nähe?
Ich glaube, dass so etwas wie Liebe entsteht. Am Ende von Finale 2 singen sie Ich liebe dich. Und das nehme ich erstmal ernst. Bis zum Finale 2 ist es, denke ich, eine Zweckgemeinschaft. Ende Akt 1 haben wir zwei Menschen, die beide einen Grundkonflikt haben, beide ein Einsamkeitsmoment haben. Sonja wurde als Kind verkauft, sie weiß nicht, woher sie stammt. Sie tanzt in dieser Truppe mit und wird jetzt von einem Machtapparat missbraucht, diesen Zarewitsch zu umgarnen. Sie wird ihm zugeführt, auch durchaus als Geschlechtspartnerin. Er soll bei ihr üben, damit er dann mit seiner Gattin, die ihm dann später zugeführt wird, das schon kann. Das wird auch sehr offen so formuliert. Aus dieser Notsituation von beiden entwickelt sich eine Zweckgemeinschaft und man findet sich sympathisch, man findet sich sofort kumpelig und man hat eine auch humoristische Ebene miteinander. Also es ist nichts heilig zwischen den beiden, sondern sie albern sehr schnell im Stück rum. Und das ist auch von den zeitlichen Dimensionen, die Leha da benutzt, um uns das näher zu bringen, sehr nachvollziehbar, dass sich da eine Entwicklung ergeben kann. Alkohol spielt eine Rolle, Champagner wird gezückt und Aljoscha wird ein bisschen locker gemacht. Sonja sagt dann Tschüss bis morgen und soll ich dir was aus der Stadt mitbringen? Und plötzlich hat man das Gefühl, das sind fast heutige Menschen und das sind nicht die Dialoge, die wir bearbeitet haben, sondern tatsächlich die Originale, die Originalkomposition und die Originaldialoge des Stückes. Und wenn wir Sonja und den Zarewitsch dann im zweiten Akt wieder treffen, gibt es ein Understanding zwischen den beiden. Es gibt ein ganz organisches Miteinander, aus dem wirklich Gefühle sprechen. Und ja, ich glaube, dass sich dort Gefühle entwickeln, die am Ende wirklich zu einer Liebe führen.
Es gibt da noch ein anderes Pärchen auf der Bühne.
Oh ja, Ivan und Mascha. Das Buffo-Paar dieses Stückes par excellence und mit Anina Wachter und Andrea De Maio haben wir da zwei großartige Sängerdarsteller, die die Lust und Leidenschaft dieses Gegenpaars zu dem hohen Paar spielen und tanzen und zeigen. Mascha und Ivan sind ähnlich von ihrer Struktur her wie Papageno und Papagena, die sind für die Lust im Stück zuständig und die sind dramaturgisch für das heitere Moment als Gegenpol zu Sonja und Aljoscha da. Drei große Duette haben die beiden in jedem Akt 1 und es ist einfach schön zu sehen, wie sehr sich diese Mascha emanzipiert und wie sehr diese Mascha ihrem flirtigen Ivan da auf die Finger kloppt. Der soll nicht immer nur mit den Damen der Gesellschaft rumhängen, sondern auch ihr mehr als nur einen Goldfisch schenken, am liebsten Kinder. Und sie möchte in diesen Palast einziehen und sie räumt das Zimmer von Ivan dem Schrecklichen um und Peter dem Großen. Und sie rumpelt da sehr im Palast des Zarewitsch herum. Am Ende zu einem Happy End, denken wir, denn das erotische Spiel scheint sich auszuzahlen. Ivan und Mascha laufen immer sehr schnell ab nach unseren Duetten.
Was sie dort tun, darüber reden wir jetzt mal nicht.
Nein, das ist dann der Erwachsenen-Podcast nach 23 Uhr.
Genau. Da gibt es noch andere Figuren, und zwar einen Großfürsten und Ministerpräsident, quasi der verlängerte Arm aus dem Machtapparat des Zaren. Was ist jetzt mit diesen Figuren in deiner Inszenierung? Sind die auch ein bisschen humoristisch angelegt oder sind die wirklich ganz böse, ganz ernst? Eben, wie gesagt, der Machtapparat des Zaren.
Sehr knallhart. Also mir war es wichtig, auch in unserer Dialogfassung darauf zu achten, dass wir über Kontraste arbeiten, dass es nichts Weichgespültes ist, was wir anbieten, sondern tatsächlich klare Kante. Wir haben eine psychologische und emotionale Entwicklung bei Sonja und dem Zarewitsch. Wir haben ein lustvolles Miteinander und auch ein komödiantisches Miteinander bei Mascha und Ivan. Und dann sind der Ministerpräsident und der Großfürst selbstverständlich zuständig für die Ausführung des Staates, für die Durchsetzung des Willens des Staates, für die Einhaltung der Gesetze und Regeln. Und das bedeutet tatsächlich, dass sie eher unsympathische Kollegen sind. Wir brechen mit Dale Albright als Großfürst ein paar Mal diese Härte, denn der Großfürst ist ganz gespannt von den erotischen Abenteuern, die der Zarewitsch mit Sonja hat, zu erfahren. Aber Aljoscha hüllt sich in Schweigen. Wir wissen nicht, ob was passiert oder ist oder was passiert ist, aber der Großfürst versucht es auf seine charmante, sehr direkte Art, wird aber abblitzen.
Jetzt spielt das Ganze in Russland in einem Zarenreich. Ist es denn im Grunde genommen ein politisches Stück auch? Hat es politische Themen oder ist es wirklich nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur eine private psychologische Geschichte?
Man kann den Zaren und den Zarenhof und die Erbfolge nicht ignorieren. Also der Staat spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, sowohl dramaturgisch meiner Meinung nach auch, aber auch in unserer Inszenierung im Bühnenbild von Michael D. Zimmermann. Wir haben einen sprichwörtlichen goldenen Käfig erfunden, der über das ganze Stück hin präsent ist. Wir haben einen Halbkreis, fast wie eine Arena, in der unser Zarewitsch beobachtet wird. Wir haben ein dreigeschossiges Bauwerk, in dem die Damen und Herren des Chores sitzen und stehen und tatsächlich als gesellschaftliche Aufsichtsfunktion da ihre Aufgabe erfüllen. Auf der Rückseite dieses sehr kalten und Gefängnisses gibt es aber genau das Gegenteil, nämlich ein Theater. Ein ganz wunderschönes Theater, ein tüdeliges Theater, in dem man sehr plastisch sehen kann, dass unser Zarewitsch seiner Leidenschaft folgend jeden Abend dort verbringt und dort auch Sonja kennenlernt. Das bedeutet, wir springen permanent zwischen dem sehr emotionalen, sehr rührenden Theatermoment mit seinen intimen Logen, wo auch natürlich Politik gemacht wird, hin zu den harten Gefängnis-Aufsehermomenten hin und her. Das Tolle ist, wir haben eine super funktionierende Drehscheibe, sodass es sehr schnell geht.
Da können wir doch gleich bei der Ausstattung weiterbleiben, bei den Kostümen. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, du bist dein eigener Kostümbildner. Wo finden sich denn die Kostüme wieder? Auch in der Zarenzeit oder ein bisschen näher an uns herangeholt?
In beidem. Wir haben ein stilisiertes russisches Kostümbild. Wir haben stilisierte Uniformen, die jetzt nicht den Anspruch haben, historisch korrekt zu sein, sondern ein Gefühl von Macht, ein Gefühl von Gesellschaft zu vermitteln, sodass die Damen und Herren des Chores wie gut gekleidete, in Anführungsstrichelchen, historische Figuren in diesem Theater sitzen können, aber auch die Herren dann zu Generälen werden. Unser Großfürst, unser Ministerpräsident sind stilisierte historische Figuren. Und auch die Tscherkessen haben ein Vorbild in einer historischen Uniform. Das Thema Uniform ist natürlich etwas, was jedes Land unterscheidet, und da haben wir uns an den russischen Vorlagen orientiert. Wenn wir uns im dritten Akt in die Vision einer Theaterrevue verlieren, dann kommen wir immer mehr ins Heute. Dann hat Aljoscha einen wunderschönen dunkelblauen Samtanzug an. Sonja hat ein wunderschönes Abendkleid in dunkelblau an. Wir treffen die Figuren Ivan und Mascha wieder, die tatsächlich heutig anmuten. Und natürlich soll uns das optisch beschäftigen und natürlich soll uns das als Publikum auch fragen, was ist das eigentlich, was wir gerade sehen? Haben die falschen Kostüme angezogen oder warum ist das so? Ich glaube, dass diese Brücke ins Heute ganz wichtig ist, damit wir nicht nur ins Museum gehen und einen historischen Zarewitsch uns anschauen, sondern vielleicht uns auch das Kostümbild dabei hilft, Parallelen zu uns heute zu sehen. Dass wir nicht klare Figuren zitieren oder lebende Beispiele bringen, sondern über so ein Vehikel der Abstraktion den Rückschluss auf heutige Situationen ziehen können.
Was sind die heutigen Situationen, die uns noch interessieren an diesem Stück?
Dass es Menschen wie du und ich sein können, dass jeder von uns manchmal in einer Situation steckt, in der er nicht selbstständig souverän entscheiden kann, sondern dass jemand oder etwas über ihm ist. Ob das das Elternhaus ist, ob das der Arbeitgeber ist, ob das familiäre Bedingungen sind, die einen zu gewissen Dingen zwingen. Mein Sohn wird Arzt, mein Sohn soll Konzertpianist werden oder Jurist, und das wird ab frühester Kindheit einem auferlegt. Das sind jetzt natürlich keine Beispiele, die ein Äquivalent zu einem Zarensohn bilden, aber alleine der Druck, der entsteht, wenn man nicht souverän agieren kann, ist, glaube ich, etwas, was wir nachvollziehbar erzählen können. Und mir war es sehr, sehr wichtig, dass die Figuren sich so normal wie möglich benehmen. Das heißt, es gibt kein ästhetisiertes Herumhüpfen auf dieser Bühne, sondern es sind wirklich Menschen, die da Dinge verhandeln und nicht Figuren. Und das in aller Komik bei Ivan und Mascha, das in aller Dramatik bei Sonja und Aljoscha, aber auch in aller Drastik beim Großfürst und beim Ministerpräsidenten.
Die Moral von der Geschichte ist aber dann jetzt nicht, weil jetzt es so ausgeht, dass der Zar sich fügen muss, der Zarewitsch, dass man seine persönlichen Wünsche aufgeben muss, oder?
Nein, um Gottes Willen. Natürlich kribbelt es einen dann in den Händen und man versucht zu überlegen, man lässt den Gedanken freien Lauf, wie könnte man das doch irgendwie hinkriegen, dass die beiden sich behalten. Aber unser Freund Leha hat uns da wenig Möglichkeiten gelassen. Die Musik ist sehr, sehr eindeutig. Und ich möchte nicht gegen die Musik inszenieren, sondern mit der Musik und einen Kontrapunkt, wenn überhaupt, der Musik entgegensetzen. Aber wir werden, glaube ich, sehr berührt den Abend verlassen und nicht depressiv.
Das kann ja auch eine Aussage sein, dass man halt unglücklich wird, wenn man nicht versucht, nach seinen Wünschen auch sein Leben ein bisschen zu gestalten.
Genau so ist es.
Apropos Leben gestalten, du machst dir ja eigentlich persönlich jetzt sehr viel Stress, indem du selber noch dein eigener Kostümbildner bist, weil ja, die Kostüme hast du schon vor Probenbeginn entworfen, aber sie müssen ja noch während der Zeit gefertigt werden, du hast Anproben und alles Mögliche. Warum machst du das trotzdem gerne?
Ich gestalte gerne Theaterleben, ich gestalte gerne das Leben, was auf meinen Bühnen stattfindet, und als die Anfrage kam, war mir das sehr, sehr wichtig, dass wir mit Michael D. Zimmermann gemeinsam ein Bild entwerfen, was nicht nur trutschig dem Klischee Operette entspricht, sondern auch einen Bestand hat im Heute, im Jetzt, im Hier. Und ich habe über viele, viele Jahre jetzt Bühnen und Kostüme auch mitgemacht zu meinen Inszenierungen und große Lust gehabt, dieses Kostümbild zu entwickeln. Johannes Reitmeier hat grünes Licht gegeben, Micha hat gesagt, mach, super. Und wir sind tatsächlich über diesen Raum sehr, sehr schnell zu diesem Kostümbild gekommen, weil das Kostümbild bedingt den Raum und der Raum bedingt das Kostümbild. Ich habe den Vorteil oder den Nachteil, je nachdem, wie man das beschreiben möchte, dass ich sehr schnell klare Bilder habe, sowohl was die Leute tun, in welchem Raum sie es tun und was sie dabei anhaben. Und da ist Ronny Scholz einfach ein toller Partner, mit dem man dieses Bild tatsächlich entwickeln kann und das Kostüm auch immer Dramaturgie ist. Das Kostümbild nicht nur die ziehen halt was Schönes von der Stange an ist, sondern auch ein Kostüm erzählt eine Geschichte. Und warum ein Kostüm zu einer gewissen Zeit im Stück getragen wird, erzählt nonverbal, was mit der Figur gerade los ist. Und ganz davon abgesehen, es macht mir unheimlich große Freude, mit Kostümabteilungen zusammenzuarbeiten. Und das Thema Stress, natürlich ist das stressig, vor der Probe, nach der Probe in die Abteilung zu gehen. Das habe ich aber in diesem Fall tatsächlich nur gemacht, weil die Abteilung im Haus selber ist. Also manchmal hat man das ja so, dass Theaterwerkstätten unendlich weit weg sind vom Haus. Das schafft man dann nicht. Das ist dann einfach zu viel und das weiß man. Und dann gibt es dafür andere Kolleginnen und Kollegen oder eine Assistenz, die dann diese Aufgaben übernimmt, wenn ich da nicht kann. Hier ist es aber praktisch, man geht in die dritte Etage und man hat eine tolle Abteilung, toll organisiert. Und das Thema Organisation ist einfach, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Durch Corona habe ich das erste Mal, und auch ihr habt ja das erste Mal eine Kostümabgabe im September via Zoom gemacht. Wir haben uns also online getroffen und das Tolle war, wir hatten uns zur Bauprobe ja alle schon mal kennengelernt. Das hat das Ganze etwas erleichtert, sodass die Kolleginnen und Kollegen da schon eine Idee hatten, was ich will. Wir haben eine lange Sitzung gehabt, wo wir die Kostüme durchbesprochen haben. Die Assistentin, die Nettie, hat hier fleißig rausgesucht mit Hilfe der Kostümabteilung, was den Chorsatz anbelangt. Und wenn man dann, ich liebe es, Stoff auszusuchen, ich liebe es, Schnitte zu machen an der Puppe. Und das war dann einfach toll. Ich habe meine Stoffmuster in Dresden gehabt, ihr hattet eure Stoffmuster hier und wir haben dann tatsächlich Bemusterung im Zweifel vor der Kamera gemacht. Und das war einfach eine schwierige Erfahrung, aber eine tolle Erfahrung, weil es zu einem schönen Ergebnis geführt hat. Und ich befürchte leider, dass wir uns ein bisschen darauf einstellen müssen, dass es immer mal wieder zu solchen Situationen kommt. Und es klappt ja auch immer besser mit so einem digitalen Austausch. Natürlich ist es immer besser, wenn man sich auch mal persönlich kennengelernt hat, dass man ein Gefühl füreinander hat. Was will der andere? Wie funktioniert die Abteilung? Wer hat Stärken? Welche Schwächen gibt es? Es macht große Freude und ich kam ja jetzt ein paar Minuten zu spät zu unserem Podcast, weil ich noch in der Kostümabteilung eine Anprobe hatte, die etwas länger gedauert hat. Also es ist ein sehr fluider Prozess und ich freue mich aber sehr auf das Ergebnis auf der Bühne am Freitag das erste Mal sehen zu dürfen.
Apropos Ergebnis auf der Bühne und sehen dürfen, noch wissen wir nicht, wann wir mit diesem Stück auch an die Öffentlichkeit gehen können, dank Corona in Anführungsstrichen, dank. Beeinflusst dich das in deiner Arbeit irgendwie, dass du nicht weißt, wann das rauskommt? Oder arbeitest du jetzt einfach so, als wäre der Premierentermin, den wir irgendwann mal ausgemacht haben, auf jeden Fall gegeben?
Ich arbeite mit meiner Energie auf diesen Termin hin, den wir vereinbart haben und versuche auch mein Team dahin zu motivieren, dass es nicht sinnlos ist, was wir tun, sondern dass es eher sehr sinnhaft ist, dass wir eine Produktion auf die Beine stellen, die so gut probiert ist und die so gut in Schuss gehalten ist, jetzt schon. Also wir sind nach 3 Wochen Probenzeit einmal durchs ganze Stück gekommen, das finde ich richtig toll, dass wir jetzt an Kleinigkeiten arbeiten können, dass wir am Feinschliff arbeiten können, dass der Zarewitsch also quasi fertig ist und nur noch auf die Unterstützung des Orchesters wartet, sodass wir dann sofort starten können, dass es da keine Unsicherheiten gibt. Und nein, ich sehe das sehr realistisch und da danke ich auch einfach der Intendanz hier und dem Team, das sehr klare Ansagen macht und das uns auch unterstützt in unserer Arbeit. Das ist nicht selbstverständlich, kann ich an dieser Stelle sagen. Hygienemaßnahmen werden eingehalten, wir fühlen uns alle safe und sicher. Das hilft beim Arbeiten sehr und das macht auch trotz Corona große Freude. Natürlich gibt es Einschränkungen, aber ich glaube, wir sind alle so gute Profis, dass wir mit denen gut umgehen können.
Dann hoffen wir doch sehr, dass auch wirklich bald dieses tolle Stück und deine tolle Inszenierung vor Publikum zu sehen sein wird. Und ich danke dir für dieses tolle, informative, aufschlussreiche und schöne Gespräch. Danke, Sebastian.
Ich danke dir.